wie sieht es denn mit der Architektur überhaupt aus? Und da war dann schon sehr erschreckend zu sehen, dass die Architektur, so wie sie quasi derzeit gebaut wird, 50% unserer aktuellen Ressourcen verbrauchen weltweit und 60% am Müllaufkommen beteiligt sind. Und das fand ich dann doch ein Ansatz zu sagen, so ja, das könnte eine Aufgabe für mich sein, da halt was entgegenzusetzen.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich treffe mich hier mit tollen Menschen, um mit ihnen über ihre genialen Ideen für die Welt von morgen zu sprechen. Ja, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das sind ja mittlerweile zum Glück Themen, die in aller Munde sind. Die Grünen, die haben jetzt bei der Europawahl ein nie dagewesenes Ergebnis eingefahren. Man hat so das Gefühl, dass sich viele Menschen mittlerweile immer bewusster darüber werden, dass ihr persönliches Verhalten große Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Dafür haben vermutlich nicht zuletzt die Demonstranten der Friday for Future-Bewegung gesorgt. Sie haben es geschafft, das Thema Umweltschutz in unsere Gesellschaft zu bringen. Ja, und mittlerweile, da versteht wohl auch der Letzte, wie wichtig dieses Thema für unsere aller Zukunft ist. Ja, doch sich darüber bewusst zu sein, das ist das eine. Jetzt müssen wir auch alle gemeinsam was tun. Aber wo fange ich denn da an? Ja, das fragen sich wohl viele, mich eingeschlossen. Aber zum Glück ist es ja so, dass auch kleine Dinge schon einen großen Effekt haben können. Und es gibt ja ganz viele tolle Menschen, die uns vormachen, wie es gehen könnte, die schon richtig was bewegt und verändert haben mit ihren Ideen. Und die möchte ich hier vorstellen. Heute treffe ich die Kielerin Sabine Bagdan. Sabine ist Architektin und war auch zum Beispiel beim Bau von Gebäuden in der Hamburger Hafen City beteiligt. Doch als sie ihre beiden Kinder bekommen hat, da hat sie mehr und mehr nach dem Sinn in ihrer Arbeit gesucht und festgestellt, ich will das so nicht mehr weitermachen. Durch ein Coaching dann interessanterweise kam sie auf Zero Waste. Ja, das wurde für sie und ihre Familie nicht nur schnell ein völlig neuer Lifestyle, denn Sabine leitet mittlerweile ein Projekt, in dem sie ein Zero Waste Haus baut, das unser Wohnen völlig revolutionieren könnte. Sabine erzählt im Gespräch von den Herausforderungen eines fast müllfreien Lebens, wie sie das mit ihren zwei Kindern und vor allem auch ihrem Mann macht und warum sie sagt, ich spare plötzlich total viel Zeit. Ja, außerdem erklärt sie, wie das Haus der Zukunft aussehen könnte und warum ausgerechnet unsere Toiletten ein Problem sind. Ich habe bei dem Gespräch viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Sabine, ich freue mich wirklich sehr, dass wir das hingekriegt haben. In deiner sehr arbeitsintensiven Zeit hast du gerade, oder?
Ja, doch, ist gerade recht viel, genau.
Lass uns doch mal mitten reinstürzen, direkt in das Thema Zero Waste. Das finde ich total spannend. Wie bist du an das Thema rangekommen?
Ich bin eigentlich direkt auf das Thema Zero Waste erst in einem Coaching gestoßen. Und zwar war das so, dass man ja nach der Elternzeit manchmal so ein bisschen ins Grübeln kommt, möchte ich so wieder in meine Alltagspraxis zurück eintauchen. Und ich habe schon nach meiner ersten Elternzeit gemerkt, dass es schwierig ist, die Architektur auch mit Kind und Familie zu vereinen. Und habe dann aber auch für mich gemerkt, dass auch viele Projekte nicht unbedingt dem Anspruch oder meinem Anspruch von Architektur genügten. Das heißt, ich habe auch an teilweise Großprojekten mitgebaut, wo zum Beispiel in der Hafen City damals gar kein Mieter feststand. Das Projekt wurde dann 2009 gar nicht umgesetzt aufgrund der Wirtschaftskrise. Und da wurde einem auch nochmal so bewusst, dass es teilweise für Gebäude, gerade Bürobau in Hamburg, gar keine potenziellen Mieter wirklich gibt und wir auch unheimlich viel Leerstand teilweise hier gerade mit unserer Architektur produzieren. Und in diese Prozesse wieder einzutauchen nach der Elternzeit, das konnte ich mir nicht wieder vorstellen.
Es kam dir einfach sinnlos vor, oder?
Ja, es kam mir sinnlos vor, auch so viel Zeit und Energie so da reinzustecken, weil als Architekt oder beziehungsweise als Architektin vor der Elternzeit habe ich auch viel gearbeitet, eher so eine 60-Stunden-Woche gehabt. Und wenn man sich dann überlegt, an was für Projekten man so mitgewirkt hat, dann war für mich klar, dass ich an solchen Architekturen eigentlich auch nicht weiter mit meiner Zeit und Energie wirken möchte. Das schien mir einfach nicht sinnvoll. Gerade jetzt auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Mit dem Gedanken noch viel stärker natürlich auch, dass man Gebäude plant, einfach nur um aus wirtschaftlichen Gründen etwas zu bauen, auf Gründen von Rendite. Obwohl halt gar nicht der Bedarf da ist. Und damals gab es zum Beispiel einen Leerstand an Büroflächen von 1,2 Millionen Büroflächen, die einfach leer standen und trotzdem wurde halt die Hafen City angepackt. Und ich denke im Nachhinein, dass man da diesen Platz auch viel besser oder diesen Ort auch ganz anders hätte bespielen können. Und ja, das war für mich so ein bisschen auch der Ausstieg aus der klassischen Architektur.
Das heißt aber, du hattest vorher schon dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Zero Waste?
Nee, das hatte ich nicht. Also ich habe schon immer sehr mich für nachhaltige Produkte interessiert im privaten Bereich und ich habe mich auch schon viel für die Holzbauweise immer interessiert, konnte es aber nie in meinem Berufsleben umsetzen. Und nach der Elternzeit war für mich einfach klar, dass ich eine Art Coach brauche, der mir mal sagt, ne, der mich mal so ein bisschen ja, vielleicht auch auseinander nimmt und einmal mal guckt, so was passt eigentlich zu mir. Und ich habe mich dann coachen lassen bei dem Team iDo. Und das ist Katrin Wilkens und Sebastian Schlössler sind das. Die haben ja eine Agentur gegründet für sozusagen Mütter, die sie beraten nach der Babypause. Und das hat vor 4 Jahren stattgefunden. Und ja, ich bin den beiden dafür sehr dankbar, dass ich diesen Tag bei ihnen verbringen durfte, der ja Höhen und Tiefen hatte. Und am Ende dieses Tages stand dann da Zero Waste an der Tafel.
Ach so, ja. Kamst du dazu?
So bin ich da drauf gekommen, ja.
Das heißt, in deinem Leben hast du auch vorher danach noch gar nicht gelebt, also in deinem Privatleben?
Ja, ich habe schon immer viel das Fahrrad benutzt. Ich bin ungern mit dem Auto gefahren. Ich habe alles immer mit dem Zug schon gemacht. Ich habe schon immer biologisch eingekauft, aber ich habe nicht darauf wirklich geachtet, quasi abfallfrei zu leben. Das war für mich völlig neu.
Und das hast du dann aber ab dem Tag angepackt?
Ja, ich habe mir dann natürlich erstmal diese beiden Wörter angeguckt, die an der Tafel standen und dachte, was hat das denn jetzt mit mir und mit meiner Architektur zu tun? Weil ich auch schon in dem Coaching-Gespräch gemerkt habe, so ganz die Architektur verlassen möchte ich eigentlich gar nicht. Und dann haben wir darüber angefangen zu diskutieren und dann kam halt noch so mehr Themen dazu, dann das Thema der Nachhaltigkeit und so. Und ich dachte so, ja, das könnte ich doch mir doch vorstellen, vielleicht wäre das eine Richtung. Und habe dann aber erstmal zu Hause angefangen, mich mit dem Thema Zero Waste dann zu beschäftigen. Was bedeutet das überhaupt? Und habe mir dann das Buch von der Bea Johnson gekauft. Sie ist sozusagen die Zero Waste-Ikone aus den USA und lebt ja quasi einen Zero Waste-Lifestyle, wo es wirklich darum geht, minimalsten Abfall zu produzieren. Ich glaube, der Abfall von der vierköpfigen Familie, von ihrer Familie, passt in ein kleines Glas von einer Höhe von irgendwie 10 oder 15 Zentimetern.
So ein Einmachglas.
Genau,
so ein
Einmachglas. Genau, und ja, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Genau. Und wie hast du es dann selber für dich umgesetzt? Also wie hast du angefangen?
Ja, ich habe einfach geschaut, wo produzieren wir viel Abfall? Das war natürlich ganz klar die Verpackung. Wir hatten so als vierköpfige Familie so 1 bis 2 Säcke, gelbe Säcke pro Woche. Das war normal. Und dann war aber wirklich der Anfang die Küchenrolle. Weil mit kleinen Kindern ist man ja ständig am Wischen. Also Münder abwischen, Hände abwischen, Tisch abwischen, Fußboden abwischen. Man ist immer am Wischen und wir haben unheimlich viel Küchenrolle verbraucht. Und wir hatten ein wahnsinnig viel Restmüll an Küchenrollen. Und das war so der Einstieg, dass wir gesagt haben, wir lassen die Küchenrolle mal weg. Und haben dann gemerkt, dass wir die relativ gut ersetzen konnten durch Stoffservietten für Münder und Hände und durch Lappen, die wir dann regelmäßig einfach waschen, die wir halt zum Tisch abwischen nehmen. Das ging total problemlos und dann war eigentlich so ein bisschen ja, Feuer gefangen und dann haben wir halt weitergemacht und konnten gut einkaufen auf dem Markt mit unseren Gefäßen. Das ging dann relativ problemlos so weiter. Also das war so der Einstieg.
Und dein Mann hat das gleich mitgemacht?
Ja, ich sag mal so, er geht oder ist immer sehr gerne einkaufen gegangen. Wir sind ja, haben ja in Eimsbüttel gelebt damals in Hamburg. Und er hat das natürlich auch geliebt, dann abends nach der Arbeit mal da zum Edeka und so. Das war natürlich alles erstmal gar nicht mehr so möglich. Zu der Zeit waren wir aber allerdings schon umgezogen. Wir sind dann zu der Zeit schon nach Bodesholm damals gezogen, sodass es diese Art von Einkaufen, wie man es so in Eimsbüttel Hamburg her kannte, auch gar nicht mehr so gab. Das heißt, wir sind da eh schon immer nur zum Bioladen gefahren, den es dann dort gab. Und auf den Markt zu gehen, fanden wir dann auch toll und spannend. Und dadurch hat sich das dann so etabliert. Aber es ist immer wieder doch mal der Punkt, dass ihm das auch schwer fällt. Aber den tieferen Sinn sieht er natürlich auch. Und mittlerweile ist es auch so, wenn wir teilweise mal im Urlaub sind, wo wir halt das nicht so praktizieren können, dann merken wir auch beide, wie es uns nervt, dieser anfallende Abfall, der uns dann umgibt. Wenn man zum Beispiel in Dänemark Urlaub macht oder so, hat man ja kaum die Möglichkeit, da wieder entsprechend so zu einzukaufen, wie wir es jetzt zu Hause machen, weil man nicht genau weiß, wo vielleicht jetzt die Läden sind, wo kriege ich was her, sodass da zum Beispiel wieder viel Verpackung dann auch mal anfallen kann. Und da merken wir mittlerweile doch beide, dass es uns extrem stört, diesen Abfall einfach in der Küche zu haben. Es nimmt auch Raum ein. Also wir haben jetzt einen gelben Sack bei uns hängen. Der hängt da 3 Monate. Wir haben quasi jetzt so 3 bis ungefähr 4 Säcke pro Jahr. Und dann haben wir einen Restmüll noch. Der steht noch nicht mehr bei uns in der Küche. Der steht mittlerweile vor der Tür draußen im Eingangsbereich, wo wir dann das bisschen Restmüll, was wir dann haben, direkt dann da reinschmeißen. Das ist wirklich minimal. Und ja, das Einzige, was noch gerade bei mir immer noch viel anfällt, ist Papier. Das ist noch so ein Müllfaktor, der mir noch sehr schwer fällt, das zu reduzieren, weil ich einfach als Architektin natürlich gerne schreibe, zeichne, male, die Kinder malen gerne. Das ist einfach noch so ein Müllfaktor, der bei uns viel anfällt.
Mhm. Was war denn sonst so das Schwierigste? So die Umstellung?
Das Schwierigste war eigentlich letztendlich das Thema mit der Toilette. Und weil da habe ich natürlich das Problem, dass ich da auf Systeme zurückgreifen muss, die es bereits gibt. Und das ist halt einfach eine Toilette, die nur funktioniert, indem ich Toilettenpapier kaufe. Und das war eigentlich sozusagen oder ist nach wie vor der Punkt, den wir auch nicht quasi verändern können. Den müssen wir so akzeptieren, das ist so. Und das war letztendlich aber auch der ausschlaggebende Punkt, dann in die Architektur einzutauchen, weil ich gemerkt habe, hier komme ich eigentlich mit dem, was ich jetzt schon leisten kann, gar nicht mehr weiter, weil hier ist eine ganz andere Situation auf einmal. Das ist nämlich eine bauliche Situation und eine auch Designsituation. Die Toiletten, die werden ja so designt und sie werden auch so dann eingebaut, wie sie eingebaut werden, mit allen Rohrleitungen und wie es halt alles so läuft. Und hatte ich so ein bisschen das Gefühl, machtlos zu sein. Und dachte so, Mensch, das wäre eigentlich ein Punkt, da anzusetzen. Und habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren, wie man eigentlich eine abfallfreie Toilette konzipieren kann. Und bin dann auf das Projekt der Blue Diversion gestoßen. Und die Blue Diversion ist ein Projekt, das wurde damals von Bill Gates als einen Wettbewerb ausgerufen. Und das Büro EOS ist ein Designbüro, hat quasi diese Toilette mitentwickelt und designt und mit Unterstützung der EAWAC von der ETH in Zürich. Und die haben tatsächlich eine Toilette entwickelt, wo das Wasser recycelt werden kann, was sozusagen verwendet wird, und aber auch die Fäkalien und der Urin getrennt werden, sodass man sozusagen Urin auch wieder als Dünger verwenden kann. Und das fand ich einfach total großartig. Ich habe gedacht so, Mensch, ja, das wäre eigentlich ein Thema, damit würde ich mich gerne beschäftigen. Und da ich natürlich Architektin bin, habe ich natürlich gleich angefangen, das auch weiterzudenken und bin dann stärker auch in die Architektur eingetaucht und habe geguckt, so ja, wie sieht es denn mit der Architektur überhaupt aus? Und da war dann schon sehr erschreckend zu sehen, dass die Architektur, so wie sie quasi derzeit gebaut wird, 50% unserer aktuellen Ressourcen verbrauchen weltweit und 60% am Müllaufkommen beteiligt sind. Und das fand ich dann doch ein Ansatz zu sagen, so ja, das könnte eine Aufgabe für mich sein, da halt was entgegenzusetzen.
Da sprechen wir gleich ja nochmal genauer drüber, über dein Projekt, was du gerade verfolgst. Mich würde nochmal, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, auch interessieren, als du dann damals dein Leben oder überhaupt mit deiner Familie so umgestellt hast. Wie war denn da so die Resonanz von außen? Wird man da auch manchmal angeguckt von Freunden und Familie, als wäre man ein bisschen wahnsinnig?
Ja, also ich neige dann auch sehr dazu, sehr strikt zu sein. Also ich kommuniziere das dann auch. Und das ist natürlich, gerade wenn Menschen einem natürlich dann Geschenke machen, kommt es dann vielleicht nicht so nett rüber, wenn man halt sagt, so, das hätte ich mir jetzt aber so und so nicht gewünscht. Ihr wisst ja, dass es für mich jetzt gerade ein Thema ist. Das hat schon für Diskussionen gezeugt. Und ich glaube, dann müssen auch beide Seiten einfach lernen, eine gewisse Toleranz auch zuzulassen. Und das musste ich auch für mich lernen, auch zu akzeptieren, dass es da natürlich auch diese Problematiken dann gibt. Und wir regeln dann sowas zum Beispiel, dass wir halt sagen zum Geburtstag, wir freuen uns, wenn ihr alle kommt, schenkt uns bitte nichts. Wir nehmen gerne eine Spende und spenden das dann zum Beispiel dem Kindergarten von unserem Sohn. Und dass wir dann können die Leute darüber sozusagen ein Geschenk loswerden, wenn sie es möchten.
Und das ist dann für alle okay.
Genau, das ist dann eigentlich so für alle okay, genau.
Ist es auch nochmal schwieriger mit Kindern, diese Art von Lifestyle? Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt keine Kinder, aber dass die auch viel Müll produziert und viel, also die waren wahrscheinlich schon größer, ne? So Windelthema, glaube ich, das hattest du nicht mehr, aber auch dann später im Kindergarten und dann ein Saftpäckchen hier und also die kommen ja damit wahrscheinlich auch nochmal anders in Berührung, oder?
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, aber die verstehen das auch relativ schnell. Also wenn ich dann meine Tüte in die Hand nehme, eine Papiertüte zum Beispiel, weil ich meinen Beutel beim Einkaufen vergessen habe, dann sagt Tom, Mama, du magst doch eigentlich gar keine Tüten. Weil er weiß genau, Tom ist 5. Mhm. Und er weiß genau, dass ich nicht nur Plastiktüten nicht so gerne mag, sondern auch Papiertüten nicht gerne mag. Weil Papiertüten genauso viel Energie quasi verbrauchen oder sogar noch mehr als eine Plastiktüte, sind natürlich nicht so umweltbelastend, wenn sie dann in die Umwelt gelangen wie eine Plastiktüte, aber verbrauchen auch einfach Energie in der Herstellung, sodass wir natürlich grundsätzlich solche Produkte einfach versuchen zu vermeiden. Und mit den Kindern machen wir das dann eigentlich so, wenn Wünsche bestehen, gerade zu ja, Kunststoffprodukten, sage ich mal, wie Playmobil, Lego, und solchen Sachen, dann ist es schon so, dass wir dazu greifen, dass wir das dann gebraucht kaufen, die Sachen. Und dann finde ich eigentlich mittlerweile das Einkaufen fast angenehmer, weil die Kinder auch wissen, dass es nicht ständig was gibt. Also als ich in einem Spittel noch gewohnt habe und da mit meiner Tochter dann von einem Laden zum nächsten gezogen bin in der Elternzeit, was man ja so macht als Mutti mit Kaffee Latte Macchiato in der Hand, da war das selbstverständlich, dass man ständig irgendwas aus dem Laden mitgebracht hat oder mitgeschleppt hat. Das ging mit einem Pixie-Buch los, einer kleinen Figur, ein Überraschungsei. Also irgendwas gab es dann immer für die Kinder. Und das war aber relativ gut mit einem klaren Nein. Auch dann ja, konnte man das gut auch dann begründen, dass man das nicht möchte, dass man ständig was kauft, weil es gibt dafür auch bestimmte Anlässe, wenn es dann Geschenke gibt, wie zum Beispiel Geburtstag oder Weihnachten. Also wir kaufen wirklich relativ wenig zwischendurch. Außer es handelt sich jetzt um Sachen, wo die Kinder wirklich ganz großen ja, Spaß dran haben und es unbedingt haben möchten. Wie die, ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel gerade der Gitarrenunterricht. Die beiden haben jetzt angefangen, Gitarre zu spielen. Und da haben wir gesagt, klar, das kaufen wir jetzt für die beiden, kaufen wir natürlich aber auch gebraucht. Und sowas gibt es dann auch mal zwischendurch. Aber ich kaufe nicht zum Beispiel, ja, was man hier so kauft in diesen Läden, sind ja diese Zeitschriften, wo dann dieses ganze Plastikspielzeug dran ist oder
da
so.
Da habe ich neulich vor dieser Abteilung gestanden und dachte, das
ist also, ein totaler Wahnsinn.
Das glaubt man ja nicht.
Ja.
Das ist ja alles doppelt und dreifach verpackt und nochmal Plastikfolie, nochmal mit einem Spielzeug dran. Und das sieht ja schon wirklich absurd aus.
Ja.
Sowas gibt es bei euch wahrscheinlich gar nicht, ne?
Nee, sowas gibt es bei uns gar nicht. Also da wird natürlich dann mal gefragt und dann lenke ich es aber meistens in der Richtung, es gibt ja noch Gott sei Dank die Geolino zum Beispiel, die verzichtet dann zum Beispiel auf solche Sachen und dann versuche ich das einfach abzulenken und dann kaufen wir halt einfach eine andere Zeitschrift, wenn es dann mal eine Zeitschrift sein soll. Aber das kommt wirklich selten vor und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu Anfang, weil beim Einkauf ist das ja für einen erstmal auch eine etwas stressige Situation. Wenn man dann so mit seinen Gefäßen ankommt, man weiß auch nicht genau, wie reagieren die Leute, habe ich es auch relativ konsequent so gemacht, dass ich das erstmal ohne Kinder gemacht habe. Also ich habe dann viel auch die Einkäufe erstmal ohne den Kindern gemacht. Und erst als ich mich dann auch sicher gefühlt habe, war es dann auch kein Problem, das mit den Kindern zusammen zu machen. Und ja.
Ist es sehr aufwendig, Zero Waste zu leben?
Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt starten, wenn ich gerade eine ja, 40 oder 50 Stunden Woche habe und dann noch Familie. Ich glaube, das ist dann wirklich viel. Ich würde mir für sowas auf jeden Fall einen Zeitraum einplanen wie im Urlaub und sagen, das wäre so ein Startpunkt, weil zum Zero Waste Lifestyle gehört ja nicht nur dazu, dass ich nicht mehr so viel Verpackung kaufe, sondern es gehört ja auch dazu, dass ich mich ganz viel von Sachen trenne. Also nach unserem ja, vorletzten Umzug damals von Hamburg nach Bordesholm hatten wir einen 45 Kubikmeter Transporter. Das war einfach riesen viel Zeug, was wir mit uns herumgeschleppt haben. Und allein das auszusortieren, das braucht wahnsinnig viel Zeit. Also wirklich zu gucken, was brauche ich, was möchte ich haben und die Sachen auch loszulassen, hinzustellen, vielleicht auch noch eine Zeit lang stehen zu lassen und zu merken, okay, ich brauche es wirklich nicht. Ich kann meine 3 zu viel übrig gebliebenen Kuchenbackformen, die ich mir mal damals gekauft habe, kann ich auch wirklich getrost weggeben, weil ich brauche sie einfach nicht. Sowas kostet einfach Zeit.
Das heißt, das ist ja schon so ein richtig minimalistischer Ansatz auch bei dir, oder?
Ja, der Zero-Waste-Ansatz und der minimalistische Ansatz haben auf jeden Fall, die korrespondieren, genau, die haben.
Hast du dich verändert dadurch? Bist du aufgeräumter im Kopf?
Oder ja, ich glaube, irgendwie... ich bin klarer in dem, was ich will. Also für mich ist schon relativ klar, dass ich halt mittlerweile gut äußern kann, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Es passiert uns auch immer wieder mal, das sind auch so Kleinigkeiten, ja, dass man zum Beispiel beim Restaurant besucht, dann zum Beispiel meistens sagen wir möchten keine Strohhalme, ne? Wir sagen es dann freundlich, meistens kriegen wir dann doch einen Strohhalm. Das ist dann, da muss man halt einfach freundlich sagen und sagen, nee, wir möchten es tatsächlich nicht haben und kann dann ja auch nochmal darauf verweisen, dass wir jetzt ja auch in Zukunft sozusagen da ja auch Einwegpackungs- oder Einwegplastikfrei werden wollen, auch von der Gesetzeslage her. Und das ist dann immer ganz interessant, dann kommt man mit den Leuten nochmal ins Gespräch. Aber da einfach auch eine klare Haltung zu entwickeln, so, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ich bin auch in der Lage, mein Getränk so zu trinken. Ich brauche da keinen Strohhalm für. Das den Leuten einfach auch nett zu vermitteln, das ist, glaube ich, auch dann eine Aufgabe. Und mir macht es auch einfach total Spaß. Also ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, wenn ich halt dann auch Sachen quasi auch aus meinem Leben sozusagen verbannen kann, die mich auch dann eher belasten, weil ich sie halt ständig von einem Ort zum anderen räume. Also als Beispiel kann ich unsere Küche nennen. Da habe ich im Schnitt, sage ich mal, eine halbe Stunde aufgeräumt, wenn Besuch kam. Heute brauche ich dafür 10 Minuten, weil es steht dann noch genau ein Wasserkocher, 4 Schneidebretter und noch eine Ablage für Geschirr. Und alles andere ist in Schubladen. Vorher war das nicht möglich, weil die Schubladen waren voll. Und jetzt haben wir wirklich halt die Kochlöffel halt nicht mehr oben auf der Arbeitsplatte stehen, weil sie passen halt in unsere Schubladen rein, weil alles, was da vorher drin war, ist da halt nicht mehr drin.
Ja, das klingt praktisch.
Ja. Also es hilft dann auch einfach viel im Alltag, dann darüber auch wieder Zeit zu sparen, das finde ich schon. Also es ist schon auch eher so, dass ich eher denke, man spart dadurch Zeit, aber dadurch, dass man ja vorher so viel angehäuft hat, muss man auch viel Zeit investieren, um das erstmal loszuwerden.
Mhm, klar, wenn man da mal drin ist, dann geht es einfacher. Wenn man dann die Umstellung mal hinter sich hat. Genau. Du hattest ja eben schon angerissen, das Projekt, dass du über die Toilette dazu kamst, dass du gedacht hast, es muss doch Häuser geben, die mal ein bisschen anders gebaut sind und die mir dabei vielleicht auch helfen, so ein Leben zu führen und Zero Waste zu führen. Genau. Erzähl mal von dem Projekt, was du da gerade machst.
Ja, wir planen ein kleines abfallfreies Gebäude, sozusagen als Prototyp für die große Architektur. Es geht darum, zu zeigen, dass wir mit anderen Baustoffen, die quasi kein Sondermüll am Ende der Lebenszeit sind, gute Architektur schaffen können. Und es geht auch vor allem darum, Kreisläufe zu schließen, auch in unserem Alltag, wie auch das Toilettensystem da einfach eine große Rolle spielt. Was kann ich damit machen mit dem, was an Fäkalien auch entsteht und welche Lösung könnte man zum Beispiel überlegen, anstatt mit Toilettenpapier zu arbeiten, was ist da möglich? Das ist ein Fokus. Der andere Fokus betrifft das Thema Energie. Das Thema Energie ist so das Hauptthema eigentlich, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit in der Architektur geht. Da passiert ganz viel. Das große Problem bei dem Thema Energie und Haustechnik ist aber, dass die ganzen Systeme so komplex sind, dass sie teilweise gar nicht mehr so gut miteinander harmonisieren. Das heißt, da einfach zu sagen, auch hier ist weniger mehr, ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz. Also wir brauchen einfach Systeme in der Haustechnik, die robust sind, die einfach sind, die auch einfach bedienbar sind. Es bringt keinen was, wenn wir in Schulen Filteranlagen einbauen, wo 10 Jahre lang kein Filter gewechselt wird. Die Systeme müssen einfach gut handelbar sein. Und da auch zu sagen, hier, schaut mal, wir haben die Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel die und die Komponenten zusammenbringt, ein gutes System dazu abzubilden, was man auch dann in den Hochbau transportieren kann.
Und ganz praktisch wird das ein kleines Haus, das
genau
erstmal dann dieses Abwassersystem hat, aus anderen Materialien gefertigt wird. Wie groß wird das sein?
Es ist ja quasi schon von der Abmessung her mit einem Tiny House zu vergleichen, hat aber einen anderen Aufbau. Ein Tiny House hätte niemals Wände, wie wir es planen, von 40 bis 50 Zentimetern Stärke. Das zeigt halt nochmal, dass es wirklich eher ein Prototyp für einen Hochbau sein soll. Und die Abmessungen sind deshalb so wichtig, weil wir das Gebäude quasi umsetzen wollen. Das soll an unterschiedlichen Orten stehen, insbesondere erstmal in Schleswig-Holstein. Und sozusagen dort den Leuten einmal ja vor Augen geführt werden, wie man halt auch sozusagen abfallfrei leben kann. Und es soll auch ein Probewohnen stattfinden können. Und dafür muss es mobil sein. Und dadurch kommen wir an solche Abmessungen, die so bei 2,90 Meter bis 3 Meter Breite liegen.
Mhm.
Und eine Höhe von wahrscheinlich 3,80 Meter ungefähr haben wird. Und die Länge ist dann relativ variabel. Da können wir von 8,50 Meter bis 12 Meter so alles machen. Also es wären so wahrscheinlich insgesamt so 20 Quadratmeter wären, schätze ich mal.
Und was sind das dann für Materialien, aus denen ihr das baut?
Ja, da habe ich jetzt ein ganz tolles Partnerunternehmen. Das kommt aus Österreich. Das ist die Firma Lopas. Und die bauen Fertigteile in einer Holsteiner Bauweise, die mit Struge befüllt werden im Werk. Und die einen dicken Lehmputz drauf kriegen. Dadurch ist der Vorteil gegeben, dass wir eine Bauteilaktivierung schaffen. Das normalerweise eigentlich nur mit festen und harten Stoffen wie Beton und Stein möglich ist, weil diese Baustoffe aufgrund ihrer Festigkeit Wärme zum Beispiel sehr gut speichern können. Das ist immer ein bisschen das Problem bei der Holsteiner Bauweise, weil eine Holzwand diese Wärme nicht so gut speichern kann, wenn ich sie nicht aus Holz massiv baue. Und da wir ja quasi den Zero-Waste-Ansatz darstellen möchten, das heißt, wir möchten auch hier mit Holz erstmal sparsam umgehen, habe ich mich halt auch dann für diese Holzständerbauweise entschieden. Und durch diesen Lehmputz haben wir dann die Möglichkeit, diese Bauteilaktivierung in Form von einer Flächenheizung zum Beispiel zu nutzen, die man dann auch später zum Kühlen nutzen kann. Wir werden das immer mehr dahin gehen, dass wahrscheinlich sehr viel Energie eher für die Kühlung genutzt werden muss, weil es wird immer wärmer werden, anstatt für die Heizung.
Und das ist so wirklich gedacht, dass das irgendwann so das Haus der Zukunft sein könnte?
Ja, das Haus der Zukunft, das wäre natürlich toll. ich glaube, ich möchte eher ein Statement setzen. Gerade in Schleswig-Holstein wird noch relativ wenig mit Holzbau gebaut. Ich glaube, dass wir hier insgesamt, nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in Deutschland, sehr noch hinter anderen Ländern sind. In anderen Ländern wird sehr viel mehr Holzbau betrieben. Und ich denke, dass wir da einfach eine Aufgabe haben, den Holzbau voranzutreiben. Weil wir können mittlerweile, haben wir die Erfahrung, dass wir auch mehrgeschossige Gebäude mit dem Holzbau realisieren können. Und das Tolle ist halt bei diesem Lehmputz, dass der so aufgebracht wird, dass ich da halt auf eine Folie verzichten kann. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Zurzeit ist es immer so, dass wir immer Dichtungsfolien brauchen, um eine Luftdichtigkeit für das Gebäude herzustellen oder auch zu verhindern, dass sozusagen die Luftfeuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
Und das kann man. Die ist dann auch wieder aus Plastik, oder?
Genau, die ist in der Regel aus Plastik oder genau einem Gewebe, einem Plastik-Kunststoffgewebe. Und dazu zeigen, das geht auch ohne dem, das fand ich spannend. Und deshalb haben wir uns da für diese Lopas-Bauweise entschieden. Und daran ist halt auch noch weiter spannend, dass wir das sozusagen mit der Bahn einmal von Wien quasi hier hoch dann in den Norden bringen möchten. Das heißt, auch da sind natürlich dann die Abmessungen entsprechend so zu gestalten, dass das alles transportabel ist.
Mhm.
Und
heißt also, ihr wollt nicht bewusst nicht den Autoweg wählen.
Genau, es wird bewusst die Bahn genommen.
Um auch da CO2 einzusparen.
Ganz genau.
Das ist ein echt tolles Projekt. Also gerade weil du am Anfang sagtest, dass dich die Arbeit nicht so erfüllt hat, das, was du vorher gemacht hast, das ist jetzt wahrscheinlich ganz anders, oder?
Ja, es ist natürlich total spannend und ich habe ein ganz tolles Team mittlerweile an Leuten, die mich da begleiten, wie zum Beispiel dann der Herr Meingast von Lopas, aber auch ein Ingenieurbüro, das Ingenieurbüro K plus Herr Vollert, die da jetzt mit im Boot sind. Und das macht einfach Spaß, sich mit solchen Leuten auszutauschen und die einem das auch bestätigen, die halt auch sagen, so ja, sie haben da total recht. Das sehen wir als Ingenieure genauso. Es muss sich da was ändern, auch in der Haustechnik. Die Systeme funktionieren einfach so nicht zusammen. Und das finde ich einfach toll, dass man da auf Menschen trifft, die halt auch so denken und dass ich auch sozusagen die Möglichkeit habe, mir auch so ein bisschen die Menschen zu suchen. Das habe ich natürlich so in meiner Praxis nicht. Dann hat man natürlich das Ingenieurbüro, wo ich sozusagen als klassische Architektin vielleicht sonst immer mit diesem Ingenieurbüro arbeite. Und so habe ich sozusagen, okay, ich gucke mal über die Grenzen von Deutschland hinweg und komme dann in die Schweiz zum Beispiel, sitzt ein weiterer angedachter Partner oder dann nach Österreich und man trifft da halt dann auf ganz andere Personen nochmal. Das finde ich auch toll.
Ich stelle mir das auch so toll vor, wenn man, also du lebst ja nach sehr speziellen Werten, ne, mit diesem Zero Waste und du willst die Umwelt schützen. Und wenn man diese Werte schafft, in sein Berufsleben so einfließen zu lassen, das stelle ich mir ein unheimlich befriedigendes Gefühl vor.
Ja, das ist natürlich schon toll, wobei man muss natürlich sagen, es ist so noch halb in meinem Berufsleben, weil ich verdiene damit natürlich noch kein Geld. Also es ist schon so, dass ich das erstmal alles, ich würde mal sagen, in einer Art von Ehrenamt mache, diese ganze Zeit da rein investiere und und hoffe natürlich schon in Zukunft, dass dann man natürlich solche Projekte vielleicht dann auch begleiten kann. Das wäre natürlich eine tolle Aufgabe. Genau.
Ab wann wird man die sich angucken können, die Häuser?
Das Gebäude ist angedacht, dass es Ende August dann in Kiel aufgebaut wird und dann soll dort der weitere Ausbau erfolgen. Das heißt, da wird es schon so sein, dass es nicht komplett vorgefertigt ankommt, weil wir eigentlich einen Großteil der Technik dann vor Ort weiterentwickeln wollen. Das heißt, die Vorinstallation und die Kanäle werden so schon gelegt werden, dass dann ein guter Anschluss möglich ist. Aber der weitere Ausbau findet bis zum Winter statt und angedacht ist dann das Probewohnen ab Januar, Februar, März nächsten Jahres.
Genau. Bisher klappt alles, weil so Projekte sind ja auch öfter mal, dass man denkt, oh Gott, alles Mögliche geht schief. Und
ja, wir haben natürlich einen recht sportlichen Zeitraum, sag ich mal. Und das ist jetzt auch dadurch eigentlich so ja wirklich erst angeschoben worden, dadurch, dass es nochmal Fördermittel gab, durch Taten für Morgen. Das ist der Rat für Nachhaltigkeit, der in Berlin sitzt. Und durch diese Fördermittel von knapp 50.000 Euro ging es jetzt natürlich rapide erstmal richtig los so mit der Arbeit. Vorher war es natürlich viel Recherche und gucken, was kann man überhaupt machen. Man hat viele Leute kontaktiert. Aber jetzt ist doch so ein Zeitraum auf einmal relativ knapp, die dann auch wirklich alle zusammenzukriegen. Und es ballt sich jetzt doch sehr und ich hoffe mal, dass wir dann ja im Juni mit dem Bau starten werden.
Ich hatte auch noch gelesen, dass auch dieser Designaspekt bei euch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Genau, im Grunde ist der Designaspekt deshalb natürlich wichtig, weil ich glaube, dass das Thema der nachhaltigen Architektur, das gibt es ja eigentlich schon ganz lange, das gibt es ja schon seit den 70er, 80er Jahren. Und das hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Und ich glaube, oder meine Vermutung ist, das liegt daran, weil die meisten Bauherren so davor zurückschrecken und denken so, oh Gott, dann kriege ich so ein Haus, das sieht dann so ein bisschen öko aus. Mhm. Und darum geht es natürlich gerade das halt zu sagen, dass es halt nicht so sein muss. Also dass wir sehr wohl auch gute Materialien einbauen können. Und auch ein Lehmputz, den ich auch gerade bei mir verbaut habe, sieht deswegen nicht öko aus. Auch den kann ich natürlich entsprechend mit einer Lehmfarbe weiß streichen und sieht wunderbar aus. Und macht ein tolles Raumklima.
Und willst du selbst auch dann bald irgendwann in so einem Haus wohnen? Wenn du sagst, dein eigenes Haus stellt dich noch vor Grenzen?
Ja, also da wir jetzt ja gerade sozusagen was selber gekauft haben und umbauen, glaube ich nicht, dass ich mir jetzt vorstellen kann, in einem Tiny House zu wohnen. Es ist auch, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel, die Tiny House-Bewegung darin zu stärken, weil Tiny House Bewegung natürlich schon so ein bisschen die Problematik hat, dass es eigentlich eher ein Nischenprodukt ist. Also ich kann mich natürlich mit einem Tiny House auf Flächen stellen, die vielleicht von der Stadt freigegeben sind. Aber wenn ich natürlich anfange, mich dann vor die Städte zu stellen mit meinem Tiny House und da kleine Tiny House Siedlungen zu gründen, dann hat das wieder für mich nicht so viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, weil dann komme ich wieder in das Problem rein, ich muss dann wieder in die Stadt reinfahren. Ich habe dann wieder mehr Verkehrswege. Das ist das eine, was ich da so ein bisschen kritisch sehe. Ansonsten muss man natürlich sagen, was bei der Tiny House Bewegung natürlich sehr ähnlich ist, ist das Reduzieren. Weil die Leute, die in ein Tiny House ziehen, die reduzieren sich extrem. Und durch diese extreme Reduzierung konsumiere ich natürlich weniger. Und desto weniger ich konsumiere, desto weniger Ressourcen verbrauche ich auch. Und dadurch verbrauchen wir einfach auch Herstellungsressourcen, wie zum Beispiel Wasser. Wasser ist ein unheimlich groß gefragtes Ressourcenprodukt, wenn wir Produkte herstellen. Wäre zum Beispiel das Auto. In so einem kleinen Wagen stecken zum Beispiel 450.000 Liter Wasser. Einfach nur für die Herstellung. Und ein T-Shirt zum Beispiel, ein ganz normales Standard-T-Shirt, hat 2.700 Liter Wasser. Eine Tasse Kaffee wird mit ungefähr 140 Liter Wasser allein für die Herstellung genutzt. Und
boah, da macht man sich gar kein Bild.
Also. Nee. Genau, und das ist natürlich bei dieser Tiny House Bewegung auch ein ganz großer Nachhaltigkeitsaspekt natürlich, dass natürlich darüber Menschen nochmal symbolisieren, ganz klar, wir brauchen diesen extremen Konsum nicht. Und ich glaube auch mittlerweile entwickelt sich auch noch wieder eine andere Generation. Ich habe letztens beim Vortrag von einem Professor gehört, der erzählte, 25% der Studenten haben gar keinen Führerschein mehr. Was ich auch eine enorme Entwicklung finde, wenn man sich das so überlegt, das war eigentlich so das Erste, was man ja irgendwie damals noch für, genau, oder auch ich ja noch vor 20 Jahren dann irgendwie oder 25 Jahren gemacht habe, war eigentlich so der Führerschein. Und von daher, glaube ich, wächst da auch schon eine andere Generation ran, die auch sieht, sie möchte eigentlich mehr Freizeit, mehr ihr Leben genießen und nicht nur arbeiten, um sich teure Wohnungen zu leisten. Und von daher ist dann wieder die Tiny House Bewegung auch wieder sehr nachhaltig, genau.
Ja, und dieses, dass wir einfach auch zu viel Wohnraum einnehmen, ist ja eh ein ganz konkretes Problem, oder? Außer in den Großstädten, dass wir wirklich mit zu wenig Leuten immer in zu großen Wohnungen wohnen.
Ich glaube, das hat auch teilweise damit zu tun, was der Markt anbietet. Also als wir damals noch in Hamburg gelebt haben, haben wir immer regelmäßig natürlich auch geguckt, was gibt es so an Neubauprojekten. Und ich fand es immer Irrsinn, wenn man sich dann eine 90 Quadratmeter Wohnung angeguckt hat und dann wurden da irgendwie zwei Zimmer reingeplant, wo ich natürlich als Architektin genau weiß, eine 90 Quadratmeter Wohnung kriege ich auch vier Zimmer rein. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, wo kommt das her? Und ohne jetzt den Investoren Unrecht zu tun, aber ich vermute mal, dass es hat einfach was mit Rentabilität zu tun, also mit Sparsamkeit. Also ich spare natürlich Kosten, wenn ich einfach eine Wand mehr baue. Und ich glaube, dass das ja auch sich sozusagen auf dem Markt abbildet. Und deshalb selbst eine 100 Quadratmeter Wohnung teilweise keine vier Zimmer hat, die auf dem Markt angeboten wird, sondern gerade mal drei. Und das ist natürlich für Familien einfach total unpraktisch. Und ja, wer dann da einzieht, das sind dann Pärchen oder ältere Leute, ne? Mhm. Und das sind aber in der Regel dann keine Familien.
Das stimmt. Und wie baust du jetzt dein eigenes Haus um?
Wir haben schon versucht, einen Großteil des Grundrisses so zu lassen und nicht alles quasi zu entfernen. Aber das uns war dann wichtig, dass wenn wir was Neues einbauen, dass wir dann auch Baustoffe wählen, die quasi auch gut wieder recycelbar sind oder auch in den Kreislauf zurückkommen.
Und baust du die Toilette jetzt anders, die neue?
Ja, wir haben jetzt erstmal die klassische Toilette natürlich einbauen müssen, weil wir sind natürlich an den Gegebenheiten gebunden, dass wir die klassischen Rohrleitungen benutzen müssen. Aber was ich sozusagen testen werde, ist eine Bidetbrause. Die haben wir da einmal extra einbauen lassen bei einem Badezimmer, um zu schauen, ob wir dadurch sozusagen das Toilettenpapier reduzieren können oder vielleicht sogar ganz verzichten, indem man dann mit waschbaren Lappen oder so arbeitet, die man dann reinigt oder wäscht. Genau.
Super. Das klingt alles super spannend. Ich bin schon ganz gespannt auf das Haus dann im Januar. Dann werde ich auch sofort nach Kiel kommen und direkt mal reingehen.
Ja, eigentlich musst du natürlich schon eigentlich ist ja angedacht, es am 31. August dann im Anschaupark zu präsentieren.
Dann bin ich auch dabei.
Klar. Da musst du natürlich dabei sein. Das ist nämlich die Nachhaltigkeitswoche der Stadt Kiel.
Mhm.
Und das Innovationsfestival findet da statt und da soll es dann präsentiert werden. Und da wollen wir dann auch einen kleinen Lehmbau-Workshop dann geben. Das ist angedacht, okay. Da in Kombination. Genau, und da vielleicht auch nochmal zu erwähnen, die Stadt Kiel will jetzt ja auch Zero Waste City werden.
Mhm.
Da Das ist ja auch ein großer Verdienst des Zero Waste Vereins von Kiel, insbesondere von Marie de la Pierre, die den Unverpacktladen dort ja gegründet hat und auch den Verein.
Den ersten in Deutschland.
Den ersten in Deutschland, ganz genau. Sie ist da absolut Vorreiterin. Und sie ist da mit ihrem Mann Marc de la Pereira sehr aktiv und ja, treibt das Zero Waste unheimlich toll voran in Kiel. Und ja, und wir wollen jetzt Zero Waste City werden, die erste quasi Zero Waste Stadt in Deutschland. Und sind ja auch Partnerstadt von San Francisco. Und ja, es kommen da spannende Zeiten.
Total spannende Zeiten. Tolles Projekt. Mhm. Ich stelle zum Schluss immer noch eine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ab morgen oder ab heute, ab jetzt irgendwas anders machen, eine Kleinigkeit, um irgendwas besser zu machen, was wäre so dein absoluter Einsteigertipp?
Also ich fand es total einfach, den Kaffee to go wegzulassen, weil allein das Bewusstsein, auch eine Tasse Kaffee, dass die so viel, ja, was ich ja eben sagte, schon Wasser benötigt, einfach nur zur Herstellung, um eine Tasse Kaffee zu produzieren, fand ich enorm. Und ich habe auch gemerkt, mir macht das auch überhaupt keinen Spaß, Kaffee im Gehen zu trinken.
Ist es ja eigentlich auch nicht, ne?
Ist es eigentlich auch nicht. Und ich habe, glaube ich, seit 4 Jahren keinen Kaffee to go mehr getrunken. Und also wir haben natürlich Behältnisse und wenn wir quasi zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so und ich weiß, okay, das ist da kalt und wir wollen da was trinken, dann nehme ich unsere Gefäße mit. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, mich in Zug zu setzen mit einem Kaffee to go. Das ist so, ich finde, es ist so einfach, das wegzulassen. Und stattdessen würde ich dann halt lieber sagen, dann ja, lieber ins Café gehen, ja, sich die Zeit nehmen, Kaffee zu trinken, so wie man es eigentlich kennt. Und ja, to go einfach vergessen.
Ist auf mehreren Ebenen, glaube ich, auf mehreren Ebenen eine gute Idee.
Ja.
Genau. Vielen Dank für das super interessante Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Glück, dass dann auch weiterhin alles so gut läuft mit dem Bau und drücke euch ganz fest die Daumen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, Linda.
Ja, das war diese Folge von Morgenmacher. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht was lernen oder etwas für euren eigenen Alltag mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über ein paar Sternchen, einen Kommentar und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch auch gerne. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.